Brief. Und wer seine Bibel dabei hat, schlagt es doch gerne mit mir auf. Und zwar den Epheserbrief im 4. Kapitel. Es geht mir eigentlich um einen Vers, aber ich möchte gern den ganzen Abschnitt im Zusammenhang erst lesen. Ich lese ab Vers 17, Epheser 4, 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Die betrügerischen Begierden, da denke ich auch an alle Süchte. Und jemand hat gesagt, das Ende jeder Sucht ist Zerstörung und ist Tod. Man kann sich finanziell zerstören, man kann sich zu Tode hungern, man kann sich zu Tode saufen, man kann viel tun, um das eigene Leben, was Gott uns geschenkt hat, zugrunde zu richten. Aber das war früher. Und wenn du Christus hast, dann ist es deine Berufung, all das Alte, alle Süchte, alles, alle Begierde, alles, was dich eigentlich kaputt machen wollte, ablegst. Und dann geht's weiter. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und jetzt kommt der Vers, um den es mir geht, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Habt die Bibel eigentlich ganz gut kennengelernt in den Jahren, seit ich Christ bin. Habe noch eine Menge dazu zu lernen, aber einiges weiß ich. Und hätte man mich so spontan gefragt, wo dieser Vers steht mit diesem Betrübnis des Heiligen Geistes, hätte ich gedacht, auch irgendwo bei den Geistesgaben gehört das hin, ne? Dass man den Raum geben muss und so und dass man das nicht unterdrücken soll. Aber mir ist aufgefallen, dass dieser Satz, dass wir den Heiligen Geist traurig machen können, mitten in einem Lebenswandel und Beziehungshygiene Kapitel steht, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Es geht also darum, wie wir leben sollen und wie wir miteinander umgehen sollen. Und dass die Liebe und die Vergebung unser Miteinander bestimmen soll. Kein faules Geschwätz oder Zorn oder Wut oder Ähnliches. Und ich weiß nicht, ob ihr heute hier seid, weil Pfingsten ist und ihr so eine typische Pfingstpredigt erwartet. Ich habe leider keine typische Pfingstpredigt. Ich will vielleicht so versuchen, den Bogen zu schlagen, aber ich fand das im Lobpreis schon super. Da war schon ganz viel von Pfingsten eigentlich drin. Und der Heilige Geist ist hier. Und ich weiß, dass ihm auch das, was ich heute sage, wichtig ist, weil es mich einfach innerlich berührt, schon eine ganze Weile. Und so lasst uns Pfingsten heute auf vielleicht etwas andere Weise erleben. Ja, also ich hoffe, du kriegst das hin. Okay, und mein Ziel ist es, heute ein bisschen aufzuräumen und auszumisten in unseren Herzen, was diesen Lebenswandel und das Miteinander und das mit Gott umgehen betrifft. Und zwar zuallererst auch unseren Umgang mit Gott. Und der Titel meiner Predigt ist Warum? Fragezeichen von der Glaubwürdigkeit unserer Erfahrungen. Und ich glaube, dass vieles, was in Beziehungen falsch läuft und was Beziehungen vergiftet und auch was unsere Beziehung mit Gott vergiftet, sehr oft mit Missverständnissen, mit Täuschungen und mit Betrug zu tun hat, weil wir Dinge erleben, die nicht mit dem zusammenpassen, was wir glauben, und wir falsche Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und das will ich heute mit euch gemeinsam verlassen. Und bevor wir das tun, werden wir uns einen mini kurzen Film anschauen. Ihr seid verwöhnt, die Qualität ist nicht toll, es ist ziemlich aufgepixelt oder wie man das nennt, aber die Botschaft passt einfach super, weil dieser Film handelt von einem Mann, der eine furchtbar falsche Schlussfolgerung zieht und etwas sehr Doofes deswegen tut. Es ist eine Werbung für ein alkoholisches Getränk aus Holland. Ich hoffe, ihr vergebt mir das. Und am Ende der Satz, wenn es dann darum geht, Abeldon zu kaufen, den vergesst ihr einfach wieder. Ja? Es geht nur darum, was vorher passiert. Okay.
Makes a mess of murder, you want some mad water. See the Mallaroony come out, slurp, slurp, slurp.
Cement makes party, party. Cement makes party, party. Cement makes party,
party. Who wants a bucket of cement?
Ihr habt es verstanden, glaube ich, ne? Die vom Eheseminar kennen das vielleicht schon ein paar. Haben wir das auch gezeigt. Was ist hier passiert? Ein Mann kommt frohgemut von der Arbeit nach Hause mit seinem Betonmischer und freut sich auf einen netten Abend mit seiner Frau, sieht ein Sportcoupé vor seiner Haustür parken und fragt sich, wem gehört denn das Teil? Und er sieht dann durchs Fenster seine Frau einen fremden Mann umarmen und Blumen und Küsschen und so und zieht die Schlussfolgerung, die hat einen anderen. Die betrügt mich. Und dann, ne, er hat ja alles in der Hand mit seinem Beton. Gerät und lässt sein neues Sportcoupé. Hat jemand erkannt, was das für ein Auto ist? Nee, weiß ich nicht. Mercedes, okay, die Männer. Oh, okay. Ich habe das schon so oft gesehen, habe mich das nie gefragt, aber danke. Und er lässt diesen Mercedes voll Beton laufen. Futsch. Total kaputt. Seine Gefühle von Enttäuschung, Wut und Eifersucht haben eigentlich damit zu tun, der Kerl hat seiner Frau nicht richtig vertraut, oder? Ich meine, die waren nicht nackt im Schlafzimmer zusammen. Das wäre eindeutiger gewesen. Sie hat ihn umarmt. Hey, was ist das? Das irritiert mich, aber das macht ihr, damit alle Leute mich sehen. Ist das korrekt? Okay. Nein? Er hat eine furchtbar falsche Schlussfolgerung gezogen aus dem, was er sah. Und ich glaube, das passiert ganz, ganz oft. Auch wenn wir Dinge erleben, von denen wir denken, sie widersprechen dem, was die Bibel über Gott sagt und über unser Leben mit ihm. Der Zerbruch der Beziehung von uns zu Gott, der Sündenfall, ihr kennt die Geschichte. Und ich möchte diese Verse einfach nochmal kurz vorlesen, 1. Mose 3, 8 bis 10. Da steht: Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da liefen der Mensch und seine Frau zu ihm hin und umarmten ihn und hatten ungetrübte Gemeinschaft mit ihm? Nee, Madi, steht das da nicht? Du hast leider recht. Da steht, da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der uns gemacht hat, der uns so sehr liebt, der kam, um Gemeinschaft zu haben mit seinen Geschöpfen, der mit absolutem Wohlwollen und vollkommener Zuwendung und Liebe ihnen begegnet ist und begegnen wollte. Aber durch diesen ersten Ungehorsam, dadurch, dass sie der Schlange geglaubt haben und das getan haben, was die Grenze überschritten haben, die Gott ihnen gesteckt hat, ist die Beziehung zerbrochen. Und die Reaktion auf das Kommen Gottes, auf die Gegenwart Gottes, war plötzlich nicht mehr voller Freude hinrennen, sondern flüchten, verstecken. Trennung. Und erstmals hatte ein Mensch Angst vor Gott. Und ich glaube, dass viele von uns vergiftet sind mit solchen Ängsten und falschen Schlussfolgerungen und Gedanken über Gott. Die Bibel sagt aber im 1. Johannesbrief im 4. Kapitel, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Das heißt, sie rechnet damit, dass Gott mich bestraft, wenn ich mit ihm zusammenkomme. Wer also Furcht empfindet, der ist in der Liebe noch nicht zur Vollendung gelangt. Die Hoffnung für alle übersetzt das auch sehr verständlich. Da steht es so, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, die Liebe vertreibt sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der beweist damit nur, dass er wirkliche Liebe noch nicht kennt. Und ich glaube, dass seit diesem Sündenfall die ganze Geschichte von uns Menschen hindurch es eigentlich darum geht, um diesen Kampf, das wieder glauben zu können, dass Gott uneingeschränkt gut ist und dass er mich liebt. Das ist der ganze Kampf. Und ich bin schon eine Weile Christ und ich ertappe mich doch immer wieder dabei, wie ich das so einfach nicht glauben kann, weil es eigentlich so überwältigend ist. Und wenn ich mich betrachte und mein Innerstes und die Sachen, die ich so manchmal verbocke, dann denke ich eigentlich, kann das gar nicht sein, dass das so ist. Und dieser Kampf geht um die Wiederherstellung dieses, ich habe es mal genannt, paradiesischen Vertrauens in Gott zurück. Und es ist so wichtig, dass wir alle Dinge, die wir erleben, die guten, da ist es leicht, aber auch die schmerzhaften, die Krisen, dass wir die vor diesem Hintergrund betrachten. Und egal, wenn das kommt, dass es wehtut im Leben, dass du einfach Berge hast, dass du eine schlimme Erfahrung machst, dass wir festhalten an dem, was die Bibel darüber sagt, wie er wirklich ist. Und dass er der Allerletzte ist, vor dem wir uns fürchten können. Denn er hat in Jesus alles vorbereitet, damit wir uneingeschränkt wieder zusammenkommen können mit ihm. Okay, wir haben einen Film gesehen, damit wir ein lustiges Bild im Kopf haben für einen Menschen, der aus dem, was er wahrnahm, eine falsche Schlussfolgerung gezogen hat. Und jetzt möchte ich gerne etwas wissenschaftlich werden mit euch. Ich bin mal ganz mutig. Wer kennt den Albert Einstein? Das ist der Mann mit der krassen Frisur, dieser Physiker. Hab mir die Daten nicht rausgesucht, könnt ihr ja im Lexikon nachschlagen. Möchte mich da kurz fassen. Aber ich wollte mit euch mal die Relativitätstheorie betrachten. Habt ihr die verstanden? Ist vielleicht ein Physiker hier? Dann fasse ich mich vielleicht lieber kürzer, bevor ich mich ganz blamier. Aber ich habe gelesen in einem schlauen Buch, dass es eigentlich darum geht bei der Relativitätstheorie, dass irgendwie alles doch relativ ist. Ne? Deswegen, ja, das ist so. Und jetzt brauche ich irgendwann gleich die Flipchart, Jürgen. Genau. Ja, Und zwar steht hier, Einstein hat der Zeit einen neuen Platz in unserem Weltbild angewiesen, indem er sie wieder enger mit dem Raum verbindet und sie zur vierten Dimension erklärt. Nicht wie Yonggi Cho, bei dem ist das irgendwie wieder anders mit der vierten Dimension. Ja. Und er sagt, die erste ist Linie, dann die Fläche, dann der Körper und dann kommt die Zeit. Und der Schlüssel zum Verständnis dieser Relation, ich sehe irgendwie so ein paar Fragezeichen, es geht vorbei, ja? Wenn nicht, es kommt noch ein einfacheres Beispiel. Also so, ja. Der Schlüssel zum Verständnis des Ganzen liegt in der Position des Beobachters. Die Sterne. Letzte Nacht war keine Wolke am Himmel. Wir waren, glaube ich, um 23:30 zu Hause. Und der Bernd sagt, oh, guck mal, der Sternenhimmel war wunderschön letzte Nacht. Vielleicht hast du dir das auch angeguckt. Und das Interessante ist ja, dass es sein kann, dass du die Sterne, die Lichter, die du siehst, gar nicht mehr gibt. Wisst ihr das? Habt ihr schon mal gelesen vielleicht? Oder? Okay. Ein Stern, der ein Lichtjahr entfernt ist, den sehe ich also so, nicht wie er heute ist, sondern wie er, ihr habt's verstanden, wie er vor einem Jahr war, genau. Und die Lichtgeschwindigkeit, wisst ihr auch, wie hoch die ist? 300.000, genau, Sascha. Gut, du bist clever. Also, nochmal. Die Strecke, also ein Lichtjahr, ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt und in einer Sekunde legt das Licht 300.000 Kilometer zurück. Kann man sich kaum vorstellen. Ich habe heute Morgen unseren ollen Taschenrechner in der Küche nochmal schnell bemüht, bevor ich meine Predigt eingepackt habe und habe dann also errechnet, dass das, wenn ich mich nicht vertippt habe, 3.460.800.000 Kilometer sind in einem Jahr, die dieser Stern, den du da betrachten darfst, von dir weg ist. Ist schon stark, ne? Ist schon weiter als von Hadamar nach Eisenbach oder wo auch immer du heute Morgen hergekommen bist. Okay. Das ruiniert die Vorstellung, die wir so haben, ne? Dass das, was wir sehen, ja jetzt gerade auch so ist. Okay, dann ist mir ein Vergleich eingefallen, weiß ich gar nicht, ob der zur Relativitätstheorie passt, aber den fand ich irgendwie witzig. Die Lucena, die ist, glaube ich, jetzt auf dem Spargelfeld am Arbeiten, die ist Oma geworden. Die Frau sieht so klasse aus, dass man, die ist drüben bei den Kindern, dann kannst du es dir nachher anhören, ich erzähle gerade von dir. Die ist jedenfalls Oma geworden und ihre Tochter ist in Polen. Und dadurch, dass sie so heftig am Arbeiten ist auf den Feldern, hat sie ihr Enkelkind noch gar nicht gesehen. Und dann fiel mir dieses geniale Beispiel ein, um das vielleicht nochmal zu erklären, was das bedeuten kann mit unserer Wahrnehmung. Sie sehnt sich so danach, dieses Enkelkind zu sehen, kann aber nicht hinfahren. Nehmen wir mal an, die Tochter, ihre Tochter, die das Baby bekommen hat, macht ein Foto von dem Frischgeborenen, steckt es in ein Kuvert, schreibt die Adresse von der Lucena drauf und schickt es hier nach Hadamar, ne? Da wohnt sie, hier in Hadamar. Genau. Und nehmen wir mal an, Europa hin oder her, die polnische Post, die wäre furchtbar langsam, ich weiß es nicht, aber ich unterstelle das jetzt einfach mal. Oder dann tun wir so nach Neuseeland oder sonst wohin, dann dauert es auf jeden Fall lang genug. Und dann dauert es meinetwegen 3 Wochen, bis dieser Brief mit dem Foto von dem Baby bei der Lucena ankommt. Und sie sieht ihr Enkelkind. Aber in Wirklichkeit, wir wissen alle, Neugeborene ändern sich in 3 Wochen total, sieht das Kind schon wieder anders aus. Also so ähnlich wie mit dem Stern. War das zu kompliziert? Okay. Also es ist alles irgendwie relativ, was wir so sehen und mitkriegen, ne? Wir sind nicht immer auf dem neuesten Stand. So, letztes wissenschaftliches Beispiel, dann seid ihr davon erlöst. So, super, na danke, mach mir Mut. So, das lese ich jetzt lieber vor. Stellen wir uns vor, ich sehe es auf einem Stern. Das bist also du auf diesem Stern. Irgendwelche Schwierigkeiten da. Gut. Und du sitzt genau auf halber Strecke zwischen 2 Zwillingssternen. Ich kenne nur die Pedi und die Madi als Zwillinge, aber ich nehme an, dass das bei den Sternen auch so ist, dass sie deswegen so heißen, weil die gleich aussehen und gleich groß und so sind. Ja, also das Rote sind jetzt meine 2 Zwillingssterne. Und auf denen hast du jeweils eine Atombombe, die darauf wartet, durch ein Signal aus deiner Lichtkanone gezündet zu werden. Ist das nicht begeisternd? Wenn ich also, oder wenn du also auf den Knopf drückst hier. Dann passiert in 10 Minuten auf beiden Sternen eine Explosion. Es macht also zweimal gleichzeitig. Okay. So, wenn du jetzt aber deine Position änderst und du schaltest deine Lichtkanone mit einer Zeitschaltuhr auf 2 Stunden Laufzeit und fährst mit einem Raumschiff in Richtung eines der Sterne, sagen wir mal nach da, also das ist jetzt irgendwie ein Raumschiff, und es explodiert dann macht es nicht zweimal pff, sondern du siehst puff, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und puff. Aber das Lustige ist, sie sind trotzdem gleichzeitig explodiert, weil du länger brauchst, um die andere Explosion zu sehen. Alles ist irgendwie relativ. Also ihr könnt heute nach Hause fahren und sagen, ja, lieber Mann, liebe Frau, du warst leider nicht mit dem Gottesdienst, aber ich habe die Relativitätstheorie jetzt wenigstens verstanden. Ne? Weiß es nicht. War jetzt mal ganz, ganz frech. Also was ich sagen will, ist, glaub nicht allem, was du siehst. Ich hätte die Predigt auch nennen können, schließ deine Augen und sieh, oder so witzig. Ne? Nicht mach sie auf, sondern mach sie mal zu und nimm mal das wahr, was wirklich real ist. Was wirklich real ist. Und das sind bei weitem gar nicht die Dinge, die wir sehen. Okay, jetzt zum Erholen habe ich euch einfach ein paar Bibelstellen mitgebracht, die sagen, wie Gott ist. Ich habe mal meine Leute aus dem Glaubensgrundkurs, die bei mir waren, die wissen das alle, das erzähle ich da immer, eine Zeit lang eine bestimmte Bibel gehabt, in der habe ich alle Bibelstellen, die mir etwas darüber gesagt haben, wie Gott ist, alle Eigenschaften Gottes blau in meiner Lieblingsfarbe angemalt. Und irgendwann habe ich mich mit eben dieser Bibel von PC gesetzt und habe alle diese Bibelstellen, die mir blau ins Auge sprangen beim Umblättern, abgetippt. Und das Ergebnis waren 2,5 Seiten Bibelstellen. Und wenn du nicht müde bist, kannst du deine Augen mal kurz schließen, während ich da was vorlese. Wenn du müde bist, hol tief Luft und empfang das so. Aber lasst uns einfach einige dieser Worte hören, wo die Bibel uns beschreibt, wie unser Gott ist. Wenn du die wissen möchtest, kannst du die nachher von mir gesagt bekommen. Hörer des Gebets. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Die Augen des Herrn sind an jedem Ort und schauen aus auf Böse und auf Gute. Alles an ihm ist begehrenswert. Er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Der Herr, der dich gemacht hat und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft. Seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe und er jauchzt über dich mit Jubel. Ich bin überzeugt, dass Gott heute Morgen schon an dich gedacht hat und gejubelt hat über dich. Jesus sagte von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er bezeugt uns, denn der Vater selbst hat euch lieb. Er ist der Vater der Geister, ein verzehrendes Feuer. Er ist der Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Gott ist Liebe, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Seine Gebote sind nicht schwer. Und so weiter und so weiter. Bibel verrät uns ganz, ganz viel über diese Güte Gottes. Und es gibt Situationen, das habe ich eben schon ein paar Mal gesagt, die uns glauben lassen wollen, dass es nicht stimmt. Und dass wir Gott nicht vertrauen können, weil es Momente gibt, wo er uns im Stich lässt, wo er nicht da ist, wo uns Sachen passieren, die uns eigentlich nicht passieren sollten oder die wir wirklich nicht gewollt haben. Und das habe ich auch an einem Punkt geglaubt. Habe das zwar schön verdrängt, aber Gott hat es aufgedeckt. Und ich möchte euch dazu eine Geschichte von mir erzählen. Die ist sehr persönlich, aber ich glaube, dass Gott das möchte, dass ich das erzähle. Und ich hoffe, ich kriege das irgendwie gut jetzt hin. Am 27. Juli 2001 war ich hochschwanger mit dem Raphael. Den habt ihr gesehen, den kennt ihr. Und ich hatte schon von nachts sporadisch Wehen. Und so am späten Nachmittag ging es dann richtig los. Der Bernd fuhr mit mir ins Krankenhaus, Kreissaal, so die ganze übliche Geschichte. Ich habe diese ganzen Sachen wie Akupunktur und Homöopathie alle abgelehnt, weil ich nicht sicher war, ob das okay ist von Gott. Und habe also ohne jegliche schmerzerleichternde Geschichten diese Eröffnungsphase durchlebt. Das ist normal, das tut weh, das wusste ich schon. Ich war ja mein zweites Kind. Und dann kam halt die Pressphase, die Presswehen kamen. Der Kopf war zu sehen, sie haben mich ermutigt. Aber dann ist eben das passiert, was ich nicht erwartet hatte. Er kam nicht zur Geburt, sondern jede Presswehe hat ihn mir gegen den Beckenboden gehauen. Und immer wieder ist er zurückgerutscht, ein Stück nach oben. Und das tut weh. Die Herztöne wurden ganz schwach auf dem Gerät und sie waren irgendwann ganz weg. Und in diesem Kreissaal brach eine große Panik aus bei der Ärztin und bei der Hebamme. Und dann haben sie noch ein oder zwei Schwestern zur Hilfe dazu gerufen und es ging gar nichts mehr. Sie haben mir Sauerstoff gegeben, weil ich nur noch geschrien habe vor Schmerzen und weil diese Presswehen, ja, die Abstände auch immer kürzer wurden, wie das halt nun so ist. Und meine liebe Gebärmutter sich rätlich mühte, dieses Kind aus mir rauszuschieben, was aber nicht gelang. Ich hatte hier so eine Nadel in der Hand und dann haben sie mir was gespritzt gegen die Wehen, das leider keine Wirkung gezeigt hat. Dann haben sie beschlossen, mich zu operieren, einen Kaiserschnitt zu machen und das Kind so rauszuholen. Und Bernd und ich haben uns hinterher unterhalten. Zu diesem Zeitpunkt waren wir uns eigentlich sicher, dass wir, oder haben schon etwas damit gerechnet, dass wir ein totes Kind sehen werden. Es war sehr dramatisch und auch Gespräche, die wir nachher hatten. Bernd fragte die Hebamme hinterher, kommt sowas öfter vor? Nee, hat die gesagt. Und das ist nicht unbedingt so häufig, dass sowas passiert. Dann hat man mich auf ein Bett verladen, inmitten dieser Schmerzen, und schob mich durch den Krankenhausflur an Leuten vorbei. Es war so Abendessenzeit für die. Die haben sich da unterhalten oder ein Zigarettchen, glaube ich, geraucht in dieser einen Ecke. Und schob mich in einen großen Fahrstuhl, um mich in den OP zu bringen. Der Bernd durfte da nicht mit rein und hat dann telefonisch unsere Gemeindegebetskette gestartet. Und das war sehr gut. Ja, ihr müsst euch vorstellen, dass ich in dieser Zeit einfach Schmerzen hatte, dass ich dachte, das ist einfach unmenschlich. Und ich habe mir den Tod gewünscht. Irgendwann war ich einfach so fertig, dass ich gedacht habe, bitte, bitte, ich würde so gerne sterben. Ich habe dann Fantasien gehabt und habe mir vorgestellt, dass irgendein bescheuerter Attentäter, was man manchmal hört und liest, durchs Krankenhaus rennt und ein paar Leute niederballert. Und ich habe gedacht, oh, bitte schnell, wenn der da stünde, ich glaube, ich würde rufen, bitte mich zuerst. Es war einfach, ja, ich habe sowas noch nie erlebt, auch in der ersten Geburt nicht. Dann habe ich die Leute, die mich da hinbrachten, unterwegs mehrfach gefragt, wie ich das konnte, wann ich denn endlich meine Betäubung kriege, weil das wusste ich ja. Kaiserschnitt heißt, irgendwann kriege ich irgendwas, das meinen Unterleib oder meinen ganzen Körper betäubt und so, dass das endlich aufhört. Und dann haben sie mir erklärt, dass das ganz am Schluss, damit dem Kind nichts passiert, im allerletzten Moment passiert. Also wurde ich da in den OP geschoben, wieder verladen, festgeschnallt, vorbereitet. bis irgendwann plötzlich die Hebamme das Problem entdeckt hat, nämlich dass die Nabelschnur irgendwie um ihn gewickelt war und ihn immer wieder hochgerissen hat, runter und hoch. Und ja, sie hat dann etwas sehr Mutiges getan. Sie hat, als er noch ja nicht draußen war, diese Nabelschnur durchgeschnitten. Und mit der nächsten Presswehe, die kam, war sein Kopf draußen. Dann haben sie ihm Fruchtwasser aus der Lunge gesaugt. Das war wohl schon umgekippt und er hatte das irgendwie geschluckt. Und in der zweiten Presswehe war er dann geboren. Und er sah irgendwie gar nicht so normal und so gesund aus, sondern hatte eine ganz unnatürliche Farbe. Und er wurde mir auch sofort weggenommen zum Untersuchen. Und ja, man hat mich dann verarztet und irgendwann zum Bernd zurück in den Kreißsaal gebracht. Ich war völlig fertig, habe noch 2 Stunden gezittert am ganzen Körper, hatte mich gar nicht unter Kontrolle und ich hatte viele Monate lang Beschwerden, die aufgrund dessen einfach da waren. Es ist gut ausgegangen, ihr habt tapfer gebetet in dieser Zeit und Gott hat mich vor diesem Kaiserschnitt bewahrt und er ist normal geboren worden. Und ich habe einen super gesunden, wundervollen Jungen, der uns und vielen anderen Leuten viel Freude macht. Aber der Anfang war irgendwie gar nicht so toll. Und dann habe ich gefragt, Gott, warum ist mir das passiert? Ich bin doch schon so lang Christ und ich habe ja schon mal ein Kind bekommen. Und das war auch nicht ganz problemlos, aber das war nicht so. Und ich habe für die Geburt gebetet und viele andere haben das auch gemacht. Und die Gemeinde hat für mich gebetet und ich bin gesegnet worden und ich habe das eigentlich auch geglaubt. Und das Ganze hat mich so traumatisiert, dass ich mir geschworen habe, das wird mir in meinem Leben niemals mehr passieren. Ich will alles, aber das würde ich nicht nochmal können wollen. Ein halbes Jahr später haben wir Urlaub gemacht im Center Park und so gegen Ende unseres Aufenthaltes war mir übel. Und weiß nicht, ob das bei euch auch so war, mir war immer schlecht, wenn ich schwanger war. Und der Bernd und ich haben uns nur angeguckt, weiß nicht genau, was er fühlte, aber ich wusste, was ich fühlte. Ich habe gedacht, nee Gott, sollte das passiert sein, so kurz nach der Geburt, ein halbes Jahr, wieder schwanger. Und ich muss euch sagen, ich bin in eine Panik geraten. In eine heftige Panik. Und ich habe mir vorgestellt, wenn das wirklich so wäre, dann nimmst du dir das Leben. Und das habe ich nicht nur so gedacht, das habe ich wirklich so gemeint. Mir war egal, dass ich einen Mann habe, der mich liebt und den ich auch liebe. Mir war egal, dass ich schon 2 kleine Kinder habe, die dann allein waren. Mir war das alles egal. Das, was mit mir da passiert war, das hat mich so erschüttert. Und ich hatte null Vertrauen zu Gott, dass das irgendwie anders ablaufen könnte. Gut, es hat sich dann nicht bewahrheitet. Ich war nicht schwanger. Mir war halt irgendwie nur schlecht. Keine Ahnung warum. Und ich habe angefangen zu beten. Und wir haben Gott gefragt nach Sünde, warum ist das passiert? Und wir haben keine Antwort, die uns befriedigt hätte, gefunden. Und ich habe dann gebetet, Gott, heil mich doch an diesem Punkt. Weil immer, ihr kennt ja, egal welche Predigt du hörst, wenn es um Vertrauen zu Gott geht oder um Sünde, dann macht es meistens plong und dann kommt auf deinem inneren Bildschirm immer so diese eine Sache. Kennt ihr das? Dann kommt immer das eine, bis du endlich tätig wirst. Ne? So. Und bei mir kam eben immer das eine, dieses Gefühl, Gott kann mich irgendwie nicht richtig beschützen. Und es hat jemand eine Herrschaft in mir angetreten, den ich mal den König der Angst nennen möchte. Und von dieser Grundangst, die sich nach dieser Geburt in mir festgelegt hat, gab es kleine Fürsten, die unter diesem König regiert haben. Und mir ist es wunderbar gelungen, die zu verstecken. So wie in Josua 10, kennt ihr das, als das Volk Israel gekämpft hat gegen seine Feinde und die Könige haben sie gekriegt, dann haben sie die in Höhlen gesteckt, dicke Steine davor gerollt. So, die waren zwar gefangen, aber die waren am Leben. Und sie hätten immer noch die Möglichkeit gehabt, Einfluss auszuüben. Und solch einen dicken König hatte ich irgendwo in einer Höhle in meinem Herzen drin. Früh habe ich Buße getan, habe mich bei Gott dafür entschuldigt, dass ich mir den Tod gewünscht habe, weil das wollte ich dann doch nicht mehr. Aber ich habe angefangen zu denken, Gott passt nicht immer auf mich auf, also muss ich gut auf mich selber aufpassen. Gott kann mir ja dabei helfen, aber irgendwie muss ich gucken, dass ich das alles unter Kontrolle behalte. Und ich habe mich eigentlich in Gottes Position gebracht und habe vielen Ängsten einen wunderschönen Nährboden bereitet. Und jetzt haben wir heute Pfingsten, aber an Ostern dieses Jahr, im April, ist etwas sehr Entscheidendes passiert, was diesen Punkt betrifft. Ich bin am Karfreitag dieses Jahr ganz früh aufgestanden vor meiner Familie, weil ich mir gewünscht habe und mich danach gesehnt habe, mit Gott zusammen zu sein, wie sonst auch. Das Ausschlafen war irgendwie sekundär. Und dann habe ich gebetet, so ganz normal. Und auf einmal spüre ich, wie Gott an diese Sache tippt und es hochholt und es bewegt. Und ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber ich war in der Lage, nicht nur mit meinem Kopf, sondern auch wieder mit meinem Herzen zu glauben, dass Gott gut ist. Dass Gott nicht schuld daran war, was mir passiert ist. Und dass Gott genauso gelitten hat wie ich in dieser Zeit mit mir. Ich hätte mir so gerne eine Erklärung gewünscht. Hätte mir einer von euch erzählt, die Satanisten haben in dieser Woche, dieser letzten Juliwoche 2001 irgendwo eine Konferenz gehabt und die haben gegen die Pastorenfrauen Flüche ausgesprochen. Da hätte ich doch meine Erklärung gehabt und ich wäre zufrieden gewesen. Ja? Okay. War ja ganz schön, aber die habe ich nicht bekommen. Okay, also an diesem Karfreitag war ich in der Lage, durch diese Berührung, die Gott mir geschenkt hat, diese Schlussfolgerung, meine Frau hat einen anderen, oder diese Schlussfolgerung, Gott hat mich im Stich gelassen, Gott ist nicht wirklich uneingeschränkt gut, loszulassen. Und dann wusste ich irgendwie, das muss ich mit dem Bernd jetzt teilen und wir machen jetzt eine Lobpreiszeit so als Ehepaar. Okay, es war ja Feiertage und kein Kindergarten und dann mussten wir das irgendwie hinkriegen und am Ostermontag haben wir es geschafft, bevor die Kinder wach waren, uns ins Wohnzimmer zu verkrümmeln und irgendwie Gott zu suchen über diese ganzen Sachen. Meine Vorstellung war so, okay, jetzt so richtig innere Heilung mäßig, jetzt angesichts dieser Erinnerung, die rufen wir uns nochmal wach und machen so Lobpreis und beten Gott an und dann wird das so richtig gut. Und es kam aber ganz anders, weil Gott hat mich überführt. Überführt von einer total harten, krassen Herzenshaltung ihm gegenüber. Und ich habe einfach Buße getan, dieses schöne altmodische Wort. Ich bin von dem, was ich Negatives über Gott geglaubt habe und von dem, was ich deswegen getan habe, weil negativer Glaube Angst hat, auch Werke. Dafür habe ich mich entschuldigt. Ich habe für meinen Vertrauensentzug mich entschuldigt. Mich entschuldigt, dass ich versucht habe, mir seine Schuhe anzuziehen und mich entschuldigt, dass ich verzweifelt versucht habe, alles unter Kontrolle zu behalten. Ich war absolut dagegen, dass Bernd vor, weiß ich nicht, 2 oder 3 Jahren diese erste große Amerika-Reise macht. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und heute weiß ich, warum das so krass war und warum ich auch bei dieser zweiten Reise, die danach im Jahr drauf kam, depressiv richtig war. Weil ich einfach nicht mehr glauben konnte, dass Gott in der Lage und willens ist, mich und meine Familie so zu beschützen, wie es nötig ist. Und weil ich einfach eine Sauangst hatte, dass dem Bernd was passieren könnte. Und das Ganze sah irgendwie so aus, der Bernd saß da und ich habe mich irgendwann hingekniet und habe mich an seinen Beinen festgehalten und habe furchtbar geheult. Er hat mich festgehalten und das Schwerste war und das Wichtigste, was mir Freiheit gebracht hat, waren 5 Buchstaben, die ich Gott gebracht habe. Ein Wort. Warum? Und ich habe zu Gott gesagt, ich verzichte auf jede Erklärung. Ich verzichte auf diesen Luxus, diese Frage beantwortet zu bekommen. Und ich entscheide mich jetzt hier von ganzem Herzen, dir neu zu vertrauen. Egal, was kommt. Und ich habe ganz furchtbar geheult. Und das war das, was mir am schwersten über die Lippen kam. Aber danach, sage ich euch, Danach kam eine Freiheit in mein Herz. Die war so gut. Die hat mir so wohlgetan. Und ich habe mich gefühlt, als würde es plopp machen in mir drin. Und ich habe auf einmal Gott gehört, wie der mit mir geredet hat, über alles Mögliche. Und ich hatte das Gefühl, wie wenn du so Wasser in den Ohren hast. Kennt ihr das vom Schwimmbad? Und dann müsst ihr irgendwie da ein bisschen poolen und schütteln und dann macht's plopp und dann seid ihr wieder, könnt ihr das wieder besser hören. Und genauso habe ich mich danach gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin eine ganz andere Stufe Gott näher gerutscht. Und Oswald Chambers schreibt auch darüber in seiner Tageslese am 28. April steht es, sich ergeben heißt, sich den Luxus des Fragenstellens versagen. Ich glaube, dass es wichtig ist, Gott zu fragen, wenn Sachen schieflaufen. Und ich habe auch schon oft Dinge erlebt, wo Gott uns Sünde gezeigt hat oder Sachen gezeigt hat, warum ist das passiert. Aber ich habe keine Garantie, dass ich das immer verstehen werde. Und das Wichtige ist, dass ich nicht meine Erfahrung über das stelle, was die Bibel über Gott sagt. Es gibt in den Rechtswissenschaften, aber was geht ihr gebildet nach Hause heute, einen anderen Spruch, den habe ich in meiner Ausbildung gelernt. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Und weil, wisst ihr, ich hab so ein schönes Bänkchen gehabt. Willst du mir den Stuhl mal geben, Maria? Genau. Ich habe für Gott einen extra Stuhl reserviert und das war meine persönliche Anklagebank. Und da saß er drauf und der Schuldspruch lautete, nicht bei der Geburt gut aufgepasst. Ja, das war's. Gott, warum lässt du das zu? Und kann euch jetzt nicht befriedigen mit der Antwort, das habe ich eben schon gesagt. Aber ich weiß, dass die entscheidende Frage, die zu stellen ist und zu stellen war bei mir, nicht wo ist Gott, sondern wo bist du, wenn es weh tut? Flüchtest du vor Gott? Versteckst du dich wie Adam im Garten und rennst weg? Oder gehst du hin? Und wisst ihr, der Hiob, da wird ja viel drüber geredet, da rede ich jetzt nur kurz drüber, aber der hat etwas getan, was ich unglaublich beeindruckend finde. Nachdem er all diese Schicksalsschläge auf einmal gekriegt hat, könnt ihr lesen, Hiob 1, 20, 22, da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand, schor sein Haupt, fiel auf die Erde und betete an. Also mit den Klamotten und mit den Haaren, das finde ich jetzt nicht so wichtig, vielleicht auch kulturell irgendwie anders, aber das mit dem Anbeten, das ist ganz wichtig. Er sagt dann, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Gott sagt uns in 5. Mose 5, 29, oh, dass ihr Herz wäre, dass sie alle Zeit mich fürchten und meine Gebote halten wollten, damit es ihnen und ihren Kindern wohl erginge ewiglich. Gott hat ein ganz furchtbar enormes, eindringliches Interesse daran, dass es dir gut geht. Er hat dich unglaublich lieb und er schätzt dich so sehr und er sehnt sich so danach, dir super gute, wundervolle Sachen zu schenken. Das ist uneingeschränkt so. Und ich raff's manchmal selber gar nicht. Und wenn ich's kapiere, dann bin ich unglaublich bewegt und beeindruckt. Der Oswald Chambers, das war irgendwie ein schrecklich mit Gott super gut verbundener Mann und möchte ihn nochmal zitieren. Er schreibt auch in seiner Tageslese, habe nie Mitleid mit einem Menschen, dessen Lage dich den Schluss ziehen lassen, Gott sei hart. Gott ist milder als irgendjemand, den wir uns vorstellen können. Es ist unmöglich, einen solchen Fall mit Mitleid zu behandeln. Wir müssen tief hinabdringen, bis wir auf die Wurzel des Grolls und des Widerstrebens gegen die Botschaft stoßen. Ja, habe nie Mitleid mit einem Menschen, dessen Lage dich den Schluss ziehen lässt, Gott sei hart. Das ist in der Seelsorge manchmal ganz schön schwer, wenn die Leute heulend vor dir sitzen und dir irgendwas Furchtbares erzählen. Dann nicht zu denken, ach du arme Hase, wo war denn da Gott bloß gewesen? Sondern wichtig ist es, den Blick zu ihm nicht zu verlieren bei dem Ganzen. Und das Ganze immer unter dem Gesichtspunkt zu untersuchen, Gott ist gut und zwar immer. Er ist kein Dieb und kein Räuber und kein Mörder, das ist ein anderer. Gott ist uneingeschränkt gut. Und ich sag dir eins, im Zweifelsfall ist Friede mit Gott immer wichtiger als Friede mit Menschen. Ich mag gerne Frieden mit jedermann haben. Das ist eine furchtbar nette Sache, wenn alle dich anlächeln und dann auch das so meinen, wenn sie dich anlächeln. Das ist noch besser. Und dir wohlgesonnen sind und das alles toll finden, wie du so bist und was du machst. Aber im Zweifelsfall möchte ich mich lieber für den Frieden mit Gott entscheiden, falls es da nicht in einem geht, ne? Beides gleichzeitig. Okay. Jetzt mein letzter Punkt kommt. Die Lösung. Die Lösung ist, bleib an Gott dran. Die Lösung ist, lass dein Leben des Lobpreises und der Anbetung nicht sacken, auch wenn es mal bescheiden aussieht. Weil, was passiert? Das ist jetzt mal der dreieinige Gott hier oben. Und das bist wieder du, da erkennst dich sofort wieder. Das Bild von dem Stern, ne? Das sah so ähnlich aus. Und was so wichtig ist und was du im Lobpreis tust, du schaust ihn an. Und du machst, wenn irgendein Chaos passiert, und du guckst auf das Chaos, dann bringt dich das nicht viel weiter. Sondern du musst es schaffen, egal was passiert, deinen Blick wieder auf ihn zu richten und feststellen, Gott ist immer noch da, er ist gut, er meint es gut. Und ich glaube ihm das jetzt einfach mal. Und es ist super, Bibelstellen zu lesen darüber, wie Gott ist. Wenn du magst, mache ich dir einen Ausdruck von meiner Sammlung. Vielleicht hilft dir das. Meditiere mal darüber. Die Bibel sagt im 1. Johannesbrief im 4. Kapitel, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wisst ihr, ich habe das auch schon erlebt, dass Gott mir begegnet, dass ich ihn spüre. Und ich erlebe das auch immer wieder. Und das ist wunderschön. Aber ich habe das nicht immer. Und manchmal, wenn ich mir so sehr wünsche, habe ich es gerade nicht. Und dann muss ich einfach dieser seiner Liebe Glauben schenken. Diese Liebe glauben. Hebräer 11,1 sagt mir, es ist der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft. Ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man nicht mit den Augen nicht sieht. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich hier auf der Bühne nicht alleine stehe, sondern dass er mit mir ist. Und wenn ich runtergehe, bin ich zwar auch bei euch, aber nicht deswegen bin ich nicht alleine, sondern weil er immer bei mir ist. Und diese eine Gewissheit, das Überzeugtsein davon, dass Jesus Christus mich nie verlässt, dass er bei mir ist, alle Tage meines Lebens bis ans Ende der Welt durch seinen Geist, das macht mich stark. Manchmal vergesse ich das, dann muss ich mich daran erinnern, an diese Überzeugung wieder ganz tief in mein Herz reinpflanzen. Und wenn ich Gott im Glauben lobe und ihn anbete, dann behalte ich ihn im Blick. Wenn ich es mir zur Gewohnheit mache, das zu pflegen und singend irgendwann wach zu werden oder mit einem Lied im Herzen, das passiert mir ganz oft, nicht immer, aber ganz, ganz oft, dann habe ich schon irgendwie ein Lied, bevor ich die Augen aufschlage. Und ich halte das fest, woran ich glaube, wie Gott ist. Und wisst ihr, ich glaube, wir haben in unserem Herzen so eine Leinwand, so wie die hier. Und die ist da, damit Bilder projiziert werden. Und die ist bestimmt für Bilder des Glaubens. Die ist bestimmt für Bilder, wo ich mir vorstelle, wie meine Nachbarschaft sich bekehrt. Wie meine Oma endlich auf die Knie geht und sagt, die hat recht. Ja, oder deine Tante oder weiß ich nicht wer. Diese Leinwand ist dafür bestimmt, dein Gebet und dein Glaubensleben und deine Beziehung mit Gott zu unterstützen und Bilder zu empfangen, die gut sind, die genial sind, die sich vorstellen, was Gott noch alles Gutes macht. Die sich vorstellen, wie dein, weiß ich nicht, Geschwür oder deine Verletzung oder deine Krankheit verschwindet. Dann stellst du dir diesen Körperteil perfekt vor. Du machst eine geniale Heiliggeist-Projektion auf deine innere Leinwand. Und weißt du, was ich immer, nicht immer, was ich so oft gemacht habe? Ich habe diese Leinwand missbraucht. Und auf dieser Leinwand waren Bilder von einem großen, fetten, dicken, bösen Teufel, was der doch alles Böses machen kann und was doch dem Bernd in Amerika oder mir oder sonst wo oder irgendeinem alles Furchtbares passieren könnte. Und ich habe Buße getan, ich habe gesagt, Gott, es tut mir so leid, dass ich diese Leinwand, dass ich meine Fantasie mit Dingen habe füllen lassen, die von einem negativen Glauben gespeist worden sind. Es ist deine Leinwand, Gott, und ich bete, Heiliger Geist, dass du auf diese meine innere Leinwand Bilder des Glaubens projizierst. Bilder der Hoffnung und der Zuversicht und der Freude und des Jubels über einen guten Gott. Dafür ist diese Leinwand da. Dazu hast du deine Fantasie gekriegt. Für nichts anderes. Und dann habe ich Gott an diesem Ostern hier von seinem Anklagebänkchen runtergesetzt, wo ich ihn versucht hatte draufzusetzen. Und habe ihn im Lobpreis wieder auf den Thron gesetzt, wo er eigentlich die ganze Zeit gewesen ist. Das war meine Vorstellung von Gott. Und die habe ich weggetan. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich auch diese Frage gestellt haben. Warum ist das passiert? Warum ist mir das passiert? Oder warum ist die Frau, für die ich so gebetet habe, gestorben? Warum ist die nicht geheilt worden? Warum ist das passiert? Und ich möchte, dass wir jetzt reagieren auf das, was wir gehört haben, und möchte euch bitten, dass ihr nochmal kommt und Musik macht, und der Jürgen kann die Flipchart wieder wegnehmen, dass wir Platz haben. Und dann verteilt er euch Zettel, glaube ich. Ne? Hast du die Zettel oder ihr beide? Und wer, okay, warte mal einen Moment. Ich erkläre erstmal, was mit dem Zettel passiert. Wir haben das schon so oft gemacht mit Sünden und mit allerlei Kram. Und mir hilft das total, wenn ich Dinge aufschreibe und wegtue. Und ich möchte, dass wenn ihr solche Warums habt, wenn ihr Gott aufs Anklagebänkchen gesetzt habt und schuldig gesprochen habt und wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, die nicht mit dem übereinstimmen, was die Bibel über Gott sagt und die euch zweifeln ließen, dann möchte ich, dass ihr, wenn ihr das könnt und wollt natürlich, dass ihr das Gott gebt heute Morgen. Dass er sagt, okay Gott, ich habe dich da drauf gesetzt und ich tue Buße über meine Haltung. Und ich will dir in diesem Lebensbereich oder an diesem Punkt wieder ganz neu vertrauen. Ich setze dich wieder auf den Thron, da wo du wirklich bist. Und ich glaube den Lügen des Teufels nicht mehr länger. Und wenn du so ein Warum hast, dann schreib doch diese 5 Buchstaben WARUM auf ein Blatt. Und wenn du wie ich dich geführt fühlst von Gott zu verzichten, auf den Luxus eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, dann leg das, wo legen wir das hin? Lass uns das Pult runterstellen. Lass es uns auf den Altar legen, symbolisch. Auf Gottes Schreibtisch, nicht mehr meine Angelegenheit. Es ist seine Sache, damit umzugehen. Und ich werde es nicht zulassen, dass diese Geschichte länger meine Beziehung mit Gott vergiftet und mein Vertrauen zu ihm einschränkt und ihn daran hindert, mich in anderen Bereichen zu beschenken. Okay, ich werde jetzt gehen und würde gerne, dass wir noch vielleicht 2 Lieder singen. Und wenn du nichts hast, wunderbar, bete Gott an, freu dich über ihn. Und wenn du das tun möchtest, schreib das Ding auf, so wie es für dich passt, und leg es hier hin, symbolisch dafür, dass du Gott von dieser Anklagebank nimmst, dass du ihm neu vertraust in diesem Lebensbereich und dass du vielleicht auch auf die Beantwortung einer Frage verzichtest, die dich so sehr beschäftigt hat. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.